Ich lese aus dem Johannes 7, 1. Vers 10 bis 17. Nachdem jedoch seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, ging Jesus selbst auch nach Jerusalem hinauf, allerdings unbemerkt und ohne Aufsehen zu erregen. Während des Festes hielten die führenden Männer des jüdischen Volkes nach ihm Ausschau. Wo ist er nur? Fragten sie. Überall konnte man die Leute über ihn reden hören. Er ist ein guter Mensch, sagten die einen. Nein, entgegneten andere, er ist ein Volksverführer. Aber aus Furcht vor den führenden Männern wagte niemand öffentlich, seine Meinung über ihn zu äußern. Als die Festwoche schon zur Hälfte vorüber war, ging Jesus zum Tempel hinauf und begann zu lehren. Wie kommt es, dass er die Schrift so gut kennt, wunderten sich die Juden. Er ist doch gar nicht darin ausgebildet. Jesus selbst gab ihnen die Antwort. Was ich verkünde, ist nicht meine eigene Lehre. Es ist die Lehre dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst herausrede. Da sagten einige Leute aus Jerusalem, ist das nicht der Mann, dem sie nach dem Leben trachten? Aber seht, er redet in aller Öffentlichkeit und sie verbieten es ihm mit keinem Wort. Sollten unsere führenden Männer etwa zu der Überzeugung gelangt sein, dass er der Messias ist? Nun wissen wir allerdings bei diesem Mann, woher er kommt. Doch wenn er der Messias auftreten wird, weiß niemand, woher er kommt. Da rief Jesus, der im Tempel lehrte, ihr meint mich zu kennen und zu wissen, woher ich komme? Aber ich bin nicht im eigenen Auftrag gekommen. Es gibt einen, der mich gesandt hat, und das ist der wahre Gott. Doch den kennt ihr nicht. Ich hingegen kenne ihn, denn ich komme von ihm. Er ist es, der mich gesandt hat. Nun hätten sie Jesus am liebsten festgenommen. Doch keiner wagte es, Hand an ihn zu legen. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Viele in der Menge glaubten an ihn. Sie sagten, wenn der Messias kommt, wird er dann etwa mehr Wunder tun als dieser hier? Den Pharisäern blieb nicht verborgen, was die Leute über Jesus redeten. Darum schickten die führenden Priester und die Pharisäer Männer der Tempelwacht zu ihm mit dem Befehl, ihn festzunehmen. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Von diesen Worten beeindruckt, meinten einige aus der Menge, das ist wirklich der Prophet, auf den wir gewartet haben. Manche sagten sogar, er ist der Messias. Seit wann kommt denn der Messias aus Galiläa? Wanderten andere ein. Heißt es nicht in der Schrift, dass der Messias ein Nachkomme Davids sein wird und aus Bethlehem stammt, dem Ort, wo David lebte? So kam es wegen Jesus zu einer Spaltung in der Menge. Einige hätten ihn am liebsten festgenommen, aber keiner wagte es, Hand an ihn zu legen. Als die Männer der Tempelwacht ohne Jesus zurückkehrten, wurden sie von den führenden Priestern und den Pharisäern gefragt, warum habt ihr ihn nicht hergebracht? Noch nie hat ein Mensch so gesprochen wie dieser Mann, rechtfertigten sie sich. Habt ihr euch von ihm verführen lassen? Herrschten die Pharisäer sie an. Glaubt denn auch nur einer von den führenden Männern oder von den Pharisäern an ihn? Das tut doch nur dieses Volk, das das Gesetz nicht kennt, diese Leute, die verflucht sind.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Und wir haben ein spannendes Thema. Und bevor ich da einsteige, möchte ich gerne mit uns zusammen nochmal beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir uns über dein Wort Gedanken machen können, auch heute. Und ich bitte dich, dass du uns dein Wort aufschließt. Und nicht nur aufschließt, dass wir es verstehen, sondern dass es uns packt, Herr, dass du wirklich zu uns redest. Und dass wir das in unseren Herzen merken und dass es uns dann auch zum Handeln bewegt. Amen. Jesus der Prophet, Jesus mehr als du denkst. Langer Text, ich werde da nicht jeden Stein umdrehen. Dazu ist es zu heiß, dazu haben wir keine Zeit, das könnte ich auch gar nicht. Aber ich dachte mir am Anfang, ich brauche eure Aufmerksamkeit, ich brauche eure Aufmerksamkeit für die nächsten Minuten. Und ich glaube auch, dass mit der Aufmerksamkeit das so eine Sache ist, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, ich glaube, man könnte unser Leben in vielen Bereichen als eine Jagd nach Aufmerksamkeit beschreiben. Also vieles von dem, was wir tagtäglich tun oder was uns auf uns einströmt, ist eigentlich so eine Jagd nach unserer Aufmerksamkeit. Wir selber, Instagram, Facebook, Snapchat oder wie die alle heißen, wir jagen nach Likes, nach Followern, nach wenigstens ein bisschen Aufmerksamkeit. Oder als ein Kommentar zu meinem YouTube-Video, Aufmerksamkeit. Aber umgekehrt ist das mindestens genauso krass, ja, dass nämlich die Unternehmen, Einrichtungen, Dienstleister, Firmen, was auch immer, Filmemacher, alle wollen unsere Aufmerksamkeit. Wenigstens für einen Moment. Und warum ist das so? Warum ist das so wichtig, die Aufmerksamkeit von uns zu bekommen? Weil oftmals sie etwas kommunizieren wollen. Es soll eine Botschaft an Mann oder Frau kommen. Und diese Botschaft ist oft ziemlich simpel. Lautet ungefähr so: Wenn du das Produkt XY kaufst, abonnierst oder benutzt, dann wird dein Leben leichter, schöner und du wirst glücklich. Das gibt es natürlich in allen möglichen Schattierungen, aber das ist so ganz grob, warum die Leute unsere Aufmerksamkeit wollen, weil dann können sie diese Botschaft an uns vermitteln und jeden Tag werden Millionen von Euros oder Dollars dafür ausgegeben, damit das gelingt, ja, dass dieser Werbeclip unsere Aufmerksamkeit kriegt, die Botschaft an Mann oder Frau kommt und hoffentlich wir auch zum Handeln motiviert werden. Ja, soll ja nicht nur dabei bleiben, dass wir das hören, sondern wir sollen auch was tun. Wer von euch hat in den letzten Wochen oder Tagen die neuen WhatsApp-Nutzungsbedingungen akzeptiert? Ich glaube, ich habe es gemacht, ich weiß gar nicht genau. Ja, aber das ist so ein Beispiel dafür, dass Unternehmen oder Konzerne daran arbeiten, noch mehr Daten von uns zu bekommen, damit sie noch besser ihre Werbung oder ihre Botschaften platzieren können, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Denn da ging es ja um die Verlinkung zwischen Facebook und WhatsApp und halt mehr Daten von uns zu bekommen. Inmitten von diesem Wettstreit um unsere Aufmerksamkeit gibt es aber immer wieder auch Menschen, deren Botschaft ist nicht ganz so simpel, also dieses kauf mich und ich mach dich glücklich, sondern deren Botschaft ist ein bisschen komplexer, auch ein bisschen relevanter vielleicht. Und diese Leute, die würde ich als moderne Propheten bezeichnen. Wo findet man solche modernen Propheten? Was ist das überhaupt? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Da zum Beispiel. Ja? Also ein Buchladen, stammt jetzt hier vom Bahnhof. Wenn ich mal einmal reingegangen habe, da mal in die Regale fotografiert. Ganz viele von diesen Leuten, die diese Bücher schreiben, sind so moderne Propheten. Dazu gehören oft Autoren, Philosophen, Künstler, Politiker manchmal, Theologen auch, Prominente. Und die haben auch eine Botschaft, die sie an Mann und Frau bringen wollen. Und diese Botschaft, da möchten sie natürlich auch, dass die gehört wird, aber dass die dann auch das Denken beeinflusst und auch das Handeln. Und das dauert manchmal, also sie haben oftmals nicht so eine Möglichkeit wie irgendein großer Konzern, die Aufmerksamkeit zu kriegen, aber manchmal ist deren Botschaft viel nachhaltiger, viel lebensverändernder. Ich habe im Urlaub, da ist mir das nochmal so aufgefallen, eine Kurzbiografie von einem Mann gelesen, kennt ihr vielleicht? Dieser gute Mann hier, Rupert Neudeck heißt der, das ist der Gründer von Kap Anamur, das ist eine Hilfsorganisation bzw. Deutsche Notärzte e.V. und ich glaube sogar auch die Grünhelme hat er hinterher noch gegründet, er ist mittlerweile verstorben. Und er hat in den 70er, 80er Jahren angefangen mit einem Boot ins südchinesische Meer zu fahren und er sagte, da gehen ganz so ähnlich wie jetzt im Mittelmeer mit den Flüchtlingen, ganz viele vietnamesische Flüchtlinge sind dort untergegangen und gestorben. Und er sagt, das können wir nicht mit angucken, wir müssen was machen. Haben ein Boot gechartert, sind da rein und haben ganz vielen Menschen das Leben gerettet. Und diese Arbeit ist dann weiter vorangegangen und gewachsen und so weiter. Und ich persönlich kenne Leute, die tatsächlich durch diese Arbeit gerettet worden sind. Also Vietnamesen, die so ungefähr mein Alter mittlerweile haben, vielleicht ein bisschen älter sind, die dadurch ihr Leben behalten haben. Das Spannende bei diesem Mann und bei dem Lesen von seiner Biografie war, dass mir aufgefallen ist, wie sehr zwei solcher moderner Propheten sein Leben und dann auch sein Handeln geprägt haben. Und zwar waren das zwei französische Vordenker. Einmal der Jean-Paul Sartre und Albert Camus. Muss euch jetzt nicht viel sagen, sagt mir jetzt auch nicht in allen Einzelheiten was. Die haben sich viel Gedanken über korrektes ethisches Verhalten gemacht. Und auch viel über das Sein des Menschen nachgedacht. Und wenn man das liest, wie sehr er sich damit auseinandergesetzt hat, hat wirklich sein Handeln an ganz vielen Punkten beeinflusst. Was haben solche modernen Propheten oder auch alte Propheten eigentlich immer gemeinsam? Drei Dinge sind mir eingefallen. Einmal, sie interpretieren die Gegenwart, also die aktuelle Zeit, in der sie leben oder andere leben, für die Menschen. Also sie sagen, was geht eigentlich ab, was ist gerade, wo befinden wir uns, was passiert hier eigentlich? Das zweite ist, was sie machen, sie geben Richtung. Also sie benennen, hey, das ist richtig oder das ist falsch. Das ist die Richtung, die wir gehen sollen und diese sollten wir besser nicht gehen. Also sie geben Werte, Maßstäbe, Richtung. Und dann geben sie in der Regel auch einen Einblick in die Zukunft. Also wenn wir das und das tun, dann passiert das und das. Und manchmal im Alten Testament finden wir das oft jetzt sehr konkret, dass sie von Gott auch einen Einblick bekommen, tatsächlich in konkrete Sachen, die passieren werden. Ohne Frage gehört Jesus in diese Kategorie. Jesus war ein Prophet. Und das haben die Leute damals sofort verstanden und ich will euch kurz den Beweis antreten. Jesus hat den Leuten von damals ihre Gegenwart, ihre aktuelle Sache interpretiert. Ein Beispiel aus Markus 1, Vers 15. Er kommt und sagt, das Reich Gottes ist angebrochen, stellt euch mit eurem ganzen Leben darauf ein. Die Gegenwart ist, das Reich Gottes hat angebrochen, richtet euch darauf ein. Dann hat er aber auch gesagt, was wahr und falsch ist. Er hat Maßstäbe gegeben, er hat eine Richtung vorgegeben, indem er sagt, zum Beispiel aus der Bergpredigt, ich aber sage euch im Vergleich zum Alten Testament, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das war revolutionär, das waren Maßstäbe. Das ist richtig, wenn ihr das tut und nicht, wenn ihr euren Feind hasst. Und Jesus hat an vielen Punkten auch sehr präzise Einblicke in die Zukunft gegeben, indem er zum Beispiel gesagt hat, die Botschaft vom Reich Gottes, also quasi das, was wir jetzt hier tun, was ich tue und was ihr tut, indem ihr mir zuhört, die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet, damit alle Völker sie hören, dann erst kommt das Ende. Das war damals überhaupt nicht absehbar in diesem kleinen Fleck Israel in aller Welt, dass diese Botschaft, die Jesus da sozusagen etabliert hat, überall verkündet wird. Aber es ist passiert. Jesus hat also alle diese drei Kategorien erfüllt und er hat damit sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Sehr viel Aufmerksamkeit von seinen damaligen Zeitgenossen. Er hat Menschen geheilt, wirklich erstaunlich geheilt oder sogar vom Tod auferweckt. Seine Predigten waren packend, anders als meine vielleicht, sondern da haben die Leute wirklich gesagt, das ist krass, das ist wirklich krass, was der da sagt. Und er war so anders als alle Leute, die sie kannten. Er hatte Umgang mit Prostituierten und allem Möglichen, die damals als Abschaum galten, aber offensichtlich prägte das nicht sein Verhalten, sondern er war ihnen in Liebe zugetan und trotzdem wurde er ihnen nicht gleich in dem falschen Verhalten. Er war so anders. Die Leute kannten ihn und erwarteten ihn eigentlich auch deshalb bei einem der größten Feste, die es zur damaligen Zeit im Judentum gab, nämlich dem Laubhüttenfest. Das feierten die 7 Tage in Jerusalem und die konnten feiern. Ja, da pilgerte, wer konnte, wer schon religionsmündig war, die pilgerten nach Jerusalem und feierten da richtig dieses Laubhüttenfest. Wir sehen das in den Vers 11 und 12, dass die Leute Jesus eigentlich erwarteten und sagen, wo ist er denn, wo ist er denn? Habt ihr denn schon gesehen, habt ihr denn schon gehört? Und ich habe mich gefragt, als ich diesen Text gelesen habe, ist das eigentlich auch so bei uns? Hat Jesus deine Aufmerksamkeit? Also wem schenkst du oder was schenkst du tagtäglich deine Aufmerksamkeit? Allen möglichen Sachen wahrscheinlich. Aber hat Jesus an diesem Tag, an jedem Tag deine Aufmerksamkeit, dass du sagst, hey, ich will von dir hören, ich will deine Botschaft verstehen. Es fängt eigentlich mit dieser Hinausrichtung auf ihn an. Die Leute damals hatten schon schon so manches von Jesus mitbekommen. Und sowohl seine Taten als auch seine Botschaft waren echt herausfordernd. Also nur mal als Beispiel aus dem Johannesevangelium, wo ja dieser Text her ist. Er hat kurz vorher mehr als 5000 Leute durch eine wundersame Brotvermehrung satt gemacht. Ja? Ein krasses Wunder. Und dann stellt er sich hin und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Das haben die Leute schon in Zusammenhang gebracht, dass er ihnen vorher Brot gegeben hat, aber offensichtlich, dass gar nicht der Haupteck gewesen ist, sondern der Haupteck ist er. Oder an anderer Stelle, da kommt einer der führenden religiösen Führer zu ihm nachts, weil er sich fürchtet. Und dann sagt er diesem weisen, alten, gelehrten Mann und sagt ihm, pass mal auf, Kollege, Nikodemus hieß er, wenn du in das Reich Gottes kommen möchtest, dann musst du von Neuem geboren werden. Woraufhin der sagte, hey, wie krabbel ich wieder in meine Mama rein? Wie soll das funktionieren? Jesus sagt ihm, du musst eigentlich eine geistliche Neugeburt bekommen. Und das passiert durch mich. Das sagt er hinterher in Vers 16 und 18. Hey, du musst an mich glauben, an den Sohn Gottes, und du musst darauf vertrauen, dass ich gekommen bin, um für deine Sünden zu bezahlen. Und dann wirst du gerettet. Und nur dann. Und wenn nicht, dann hast du dich quasi selber schon ins Abseits gestellt und bist verurteilt. Also, die Leute hatten schon viel von Jesus mitbekommen. Er hatte ihre Aufmerksamkeit. Und Jesus betont, und das ist so krass, immer wieder, dass er sagt, glaubt an mich und folgt mir nach, wenn ihr gerettet werden wollt, wenn ihr Leben haben wollt, wenn ihr Gott kennenlernen wollt, dann glaubt an mich und folgt mir nach. Stell dir mal Folgendes vor. Du sitzt in einem schönen Potsdamer Café. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. So ein bisschen. Trinkst deinen Kaffee, sitzt da alleine, ist mal ein bisschen doof, wenn man alleine in einem Kaffee sitzt, alle anderen haben irgendwelche anderen um sich herum, und dann kommt plötzlich ein Typ rein, kauft sich einen Kaffee, kommt zu dir an den Tisch und setzt sich zu dir an den Tisch. Und denkst so, macht man nicht, das ist merkwürdig und so, kennen wir uns. Ihr fangt so ein Smalltalk an, ja, über das Wetter und was weiß ich. Ja, ich finde es ein bisschen merkwürdig, so. Ist ja schon komisch, macht man jetzt auch nicht und so. Aber irgendwie, der Typ ist irgendwie sympathisch. Ist nicht komisch oder so, sondern ja, besser als alleine rumsitzen. Warum nicht? Trinken wir den Kaffee zusammen, unterhalten uns. Und trotzdem bleibt bei dir so diese Frage, warum kommt der jetzt ausgerechnet zu mir? Er hätte sich ja sonst wo hinsetzen können. Ist ihm auch langweilig oder was? Du musst nicht lange warten. Ein paar Minuten später fängt er an, dir zu sagen, was er eigentlich von dir will. Seine Botschaft ist ziemlich simpel im Kern. Sehr gut verständlich. Er sagt dir Folgendes. Pass auf, ich kenne dich. Eine Gruppe von Terroristen ist auf dich angesetzt. Die wollen dein Leben auslöschen. Ich habe das aus vertrauenswürdigen Kreisen. In 14 Tagen wird es soweit sein. Dann ist ein Anschlag auf dich geplant. Es sind 40 Leute auf dich angesetzt, um dich an diesem Tag zu erledigen. Egal, was du tust, ob du zu Hause bleibst, ob du nach Timbuktu fährst oder sonst was, du hast keine Chance, diese Leute werden dich kriegen und werden dir den Garaus machen. Aber du kannst gerettet werden. Du kannst gerettet werden. Es gibt eine Chance. Du musst dich mir anvertrauen. Ich kenne die Vorgehensweise der Männer. Ich kenne die Männer, alle, die auf dich angesetzt sind. Ich habe einen Plan, wie du gerettet werden kannst. Alles, was du tun musst, ist nur das, vertrau mir und in den nächsten 14 Tagen weiche nicht von meiner Seite, sondern tu das, was ich dir sage, dann wirst du gerettet werden. Was ist deine Entscheidung? Was tust du? Wahrscheinlich geht es dir genauso wie mir. Wenn mir das passieren würde, ja, in so einem Café, würde ich mich fragen, ist dieser Kerl, der sich da zu mir gesetzt hat, glaubwürdig? Kann ich dem vertrauen? Sagt er die Wahrheit? Und ich hätte so einen ersten Check, der bei mir innerlich sofort ablaufen würde. Das ist nämlich der, hat der sie nicht mehr alle? Oder ist der einigermaßen normal? Das wäre mein erster Check. Wenn da irgendwelche Auffälligkeiten im Gespräch gewesen wären, wo ich dachte, der hat einen in der Krone oder hat sich gerade irgendwas ausgedacht oder kam frisch aus der, was weiß ich, aus der Verwahrung bei der Polizei oder keine Ahnung was. Ja? Ich würde sofort irgendwie sagen, alles klar, Kollege, war schön, mit dir einen Kaffee zu trinken, wir gehen unsere Wege. Ja, ich hatte so ein Gespräch mal, hat mich mal einer angerufen, wollte Knete von mir haben, hat mir da voll die Geschichte erzählt, ich weiß bis heute, ob die glaubhaft ist, aber ich habe dem nicht vertraut, das war merkwürdig und ich glaube, es war richtig so. Ja? Da ging es nicht um meine Rettung, da ging es nur um Geld. Aber wie auch immer, das wäre mein erster Check. Und das Interessante ist, wenn ihr in den Text guckt, genau das ist das, was einige Leute in Vers 12 und Vers 20 mit Jesus machen. Die überlegen sich nämlich, hat der sie noch alle, wenn er sich so hinstellt oder nicht? Ist der verrückt oder nicht? Und sie sagen Folgendes. Die einen sagen, das ist ein Volksverführer, der macht das sozusagen absichtlich. Und die anderen sagen, der ist irre oder dämonenbesessen. Auch nicht gerade besonders toll. Und damit war das Thema für sie durch. Das Thema Jesus war quasi mit der Einstufung erledigt. Wofür hältst du Jesus? Wofür hältst du Jesus? Irrer? Volksverführer? Spinner? Dass er gelebt hat, ist eigentlich außer Frage. Dazu muss man kein Christ sein, sondern schlicht glaubwürdiger Historiker. Aber wer war das? Was ist aber, wenn diese Kategorie Irrer oder Verrückter nicht zu greifen scheint? Also was ist, wenn dir vielleicht sogar bekannt ist, auch vielleicht von diesem Typen da in dem Café, dass der auf erstaunliche Weise anderen geholfen hat? Also er hat schon mehrfach so Anschläge verhindert. Was ist, wenn der an anderer Stelle Dinge gesagt hat, die völlig normal wirken? Sehr rational, nachvollziehbar, ja sogar faszinierend, genau, ehrlich, passend zu daneben. Was also, wenn die Kategorie Irrer, Verrückter oder Verführer nicht funktioniert? Dann würde ich mich Folgendes fragen, wer ist dieser Mann? Ich würde es im Grunde genauso machen wie in jedem Tatort. Ja? Also wenn die Herren Kommissare und Kommissarinnen einen Täter ausfindig machen und sie haben vielleicht einen Verdächtigen, dann ist doch immer dieses typische, ich will alles über den wissen, beschafft mir bis morgen und so weiter und so fort. Ja? Und dann kriegen die dann alle Informationen, was weiß ich, da ihre Helfershelfer und so weiter. Aber so ähnlich würde ich es auch machen. Ich würde sagen, ich brauche mehr Informationen. Wer ist das? Woher hat er das? Das, was der da sagt, woher hat er das? Ist das eine Quelle, die vertrauenswürdig ist? Und wer ist das eigentlich? Und genau das ist das, was sich die Leute auch hier in diesem Text fragen. Exakt das ist die Frage. Jesus, woher kommt das, was du sagst? Was ist die Quelle für das, was du sagst? Und Jesus beantwortet ihre Frage. Die Leute fragen sich, woher kommt seine Botschaft? Einerseits hat er doch gar nicht Theologie studiert, aber andererseits scheinen die Lehren, die er hat, bisher sehr gut zu dem AT, also zum Alten Testament, zu passen. Und dann im Vers 14 bis 17 heißt es, als Jesus das Fest schon zur Hälfte vorbei war, fing er an zu lehren und er sagt, wie kommt es, dass er die Schrift so gut kennt, wunderten sich die Juden. Er ist doch gar nicht darin ausgebildet. Und dann kommt die Antwort Jesu. Jesus selbst gab ihnen die Antwort, was ich verkündige, ist nicht meine eigene Lehre, es ist die Lehre dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst heraus rede. Jesus sagt eigentlich nichts anderes als das, was ich euch hier erzähle, das ist nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern es kommt von Gott, direkt von Gott. Und wenn du die Bereitschaft hast, Gott wirklich erkennen zu wollen. Also wenn du nicht schon von vornherein irgendwelche Blockaden eingebaut hast, sondern sagst, ich will ja erkennen, ob es Gott gibt und so weiter. Dann sagt Jesus, wirst du verstehen, was ich für dich will, was Gott für dich will, dann wirst du verstehen, ob das, was ich sage, wirklich von Gott kommt. Ich brauche lediglich deine Aufmerksamkeit. Das Interessante ist, das haben nur wenige Leute, wenige Propheten in der Weltgeschichte jemals so klar gesagt. Meine Botschaft kommt direkt von Gott, da gibt es eine Handvoll von. Wenn es nur bei einem stimmt, dann sollte man dem, glaube ich, schon Aufmerksamkeit widmen. Aber vielleicht ist es ja auch gerade so, dass du dir sagst, ich habe voll Zweifel. Ich bin eigentlich mit Jesus unterwegs, ich kenne ihn, aber irgendwie habe ich gerade Zweifel, stimmt das alles? Macht das alles Sinn? Ist das wirklich so? Unterliege ich nicht gerade einer großen, monumentalen Täuschung? Dann möchte ich dich auf dieses Versprechen aufmerksam machen in diesem Text, wo es nämlich heißt, dass Jesus gesagt hat, Ich kenne deine Zweifel, aber wenn du dich darauf einlässt, dass ich sozusagen, wenn du mir deine Aufmerksamkeit schenkst, dann wirst du erkennen, dass meine Botschaft von Gott ist. Und das gilt auch für jeden, der Zweifel hat. Jesus verspricht dir das und verspricht mir das, wenn wir ihm unsere Aufmerksamkeit schenken, er wird es uns zeigen. Okay, Jesus hat Auskunft gegeben über seine Quellen, woher seine Botschaft kommt, nämlich von Gott. Ziemlich steil, finde ich. Umso mehr, wenn ich da mitgehen könnte, möchte ich jetzt wissen, wer ist Jesus eigentlich? Wer ist dieser Jesus? Ist er ein Scharlatan oder ist er tatsächlich der Messias? Ist er Retter oder ist er Verführer? Jesus mehr als du denkst oder doch nicht? Und diese Frage ist überall präsent in diesem ganzen Text, den wir eben gelesen und gehört haben. Diese Frage ist überall da. Wer ist Jesus eigentlich? Und vielleicht ist diese Frage auch präsent in deinem Kopf, ich weiß es nicht. Um das herauszufinden, auch damals, gehen die Leute dann die üblichen Punkte durch. Facebook, Profilfotos, Führungsfotos, Beziehungsnetzwerk, Beruf etc. Die Leute wollen Jesus innerhalb ihrer natürlichen Kategorien verstehen, so würden wir es ja auch machen. Ja, wenn wir etwas über jemanden herausfinden wollen, sehen wir, was hat er gemacht, wo arbeitet der, wer ist das, in welcher Familie, was hat er als letztes in seiner Wohnung rumliegen gehabt und so weiter. All diese Dinge wollen wir wissen und so ähnlich war es damals auch bei den Leuten, die waren jetzt ein bisschen beschränkter, aber es war auch trotzdem in ihren Kategorien einiges und sie sagen, ja, wir kennen den doch, der kommt doch aus Nazareth, das ist voll die Provinz. Der kommt aus Nazareth, das ist der Sohn von Josef. Josef ist ein einfacher Handwerker. Ergo, der hat keine besondere Ausbildung, er hat vielleicht diese Grundschule besucht und dann war Ende. Wir kennen seine Geschwister, die sind hier auch gerade auf unserem Fest und sie sind vorher losgegangen als Jesus, der hatte Brüder und Schwestern. Also nichts Besonderes, dieser Jesus, wir kennen ihn doch. Alles, was wir über ihn wissen wollen, wissen wir. Er ist nichts Besonderes, familiär völlig unauffällig. Keine besondere Ausbildung, keine Einträge im polizeilichen Führungszeugnis, einfach normal. Und dann heißt es da in Johannes 7, Vers 27 und 29, nun wissen wir allerdings bei diesem Mann, woher er kommt, sagen die Juden. Doch wenn der Messias auftreten wird, weiß niemand, woher er kommt. Also, er kann es nicht sein. Und jetzt sagt Jesus, da rief Jesus, der im Tempel lehrte, ihr meint mich zu kennen. Und zu wissen, woher ich komme. Aber ich bin nicht im eigenen Auftrag gekommen. Es gibt einen, der mich gesandt hat. Und das ist der wahre Gott. Doch den kennt ihr nicht. Ich hingegen kenne ihn, denn ich komme von ihm. Er ist es, der mich gesandt hat. Johannes hat immer so eine Kreisbewegung in dem, was er sagt. Deswegen ist das manchmal ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Aber was Jesus hier eigentlich sagt, ist total erstaunlich. Eigentlich, man hat sich vielleicht ein bisschen daran gewöhnt, weltbewegend. Er sagt nämlich Folgendes. Wenn ihr mich richtig kennen wollt, wenn ihr wissen wollt, wer ich bin, dann könnt ihr nicht auf meine menschlichen Bezüge gucken. Das sagt euch herzlich wenig über mich. Sondern ihr müsst auf den gucken, der mich geschickt hat, der mich gesandt hat. Nämlich auf Gott. Da komme ich her. Ich bin derjenige, der euch Gott zeigen kann, weil ich ihn kenne und ihr ihn nicht kennt. Und dann sagt er noch etwas, ich habe nicht nur von Gott gehört, sondern er sagt eigentlich, ich habe bei ihm gewohnt, ich war da. Da bin ich groß geworden. Ich komme von ihm, er hat mich gesandt. Nun musst du dir vorstellen, überleg mal, du bist verheiratet, hast einen super guten Freund, Freundin, wie auch immer, jetzt kommt einer an und sagt, pass mal auf, dein Ehepartner, du hast keine Ahnung, wer das ist, du kennst ihn überhaupt nicht. Du bist schon 15 Jahre verheiratet und so und denkst, alles gecheckt, was man checken kann. Kommt einer an und sagt, du hast keinen blassen Schimmer, du kennst ihn nicht. Du meinst, du kennst ihn, aber ist nicht so. Ich aber kenne ihn. Ich kenne ihn viel besser als du. Und ich kann dir sogar sagen, wer er ist. Wenn das wirklich passieren würde, was wäre zumindest bei uns Kerlen so die erste Reaktion? Genau. Als Maul und so weiter, und ich sorge dafür. Genau so klang das in den Ohren der Juden damals. Exakt so. Und so wollten sie es auch regeln. Das lesen wir nämlich in Vers 30. Nun hätten sie Jesus am liebsten festgenommen. Doch keiner wagt es, Hand an ihn zu legen. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es auch bei uns Situationen im Leben gibt. Ich hatte letzte Woche so eine und ich habe sie ständig immer wieder, wo man mit der Wahrheit konfrontiert wird. Eine Wahrheit, wo man eigentlich dachte, da kenne ich mich aus. Da dulde ich keinen Widerspruch. Und dann konfrontiert uns vielleicht ein Mensch oder die Bibel mit dieser anderen Wahrheit. Wir merken plötzlich, na, ist noch nicht so. Ist alles noch nicht so dolle, wie du gedacht hast. Und dann haben wir eigentlich immer die gleiche Reaktion. Wir wollen diese Wahrheit wegsperren. Bloß weg damit. Das Gute ist, dass Gott größer ist und wir nicht immer die Möglichkeit haben, die Wahrheit wegzusperren, sondern sie manchmal zulassen müssen, so wie hier bei Jesus. Die Leute hatten keine Handhabe, ihn zu diesem Zeitpunkt wegzusperren. Aber zurück zu der Hauptfrage, wer ist Jesus? Ist er glaubwürdig? Das war ja diese Frage, die die ganze Zeit auf diesem oder hinter diesem Text steht. Und bislang hat er behauptet, seine Lehre kommt von Gott, ist nicht menschlichen Ursprungs, sie kommt von Gott. Und noch krasser, nicht nur seine Lehre kommt von Gott, sondern er selber kommt von Gott. Er hat sozusagen bei ihm gewohnt, er ist da groß geworden. Aber Jesus geht noch weiter und beantwortet die Frage, wer ist präziser? Am letzten Tag des Festes trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme des Lebendigen oder Ströme von lebendigem Wasser fließen. Jetzt kommt der Kommentar von Johannes. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seine Herrlichkeit offenbar war. Klingt erstmal ganz cool so, ja, bei so einem Wetter sowieso, wer Durst hat, ich habe auch ein bisschen Durst, merke ich gerade, der kommt zu Jesus und so weiter und so fort. Aber man muss etwas wissen und das will ich euch kurz erklären, dann wird plötzlich deutlich, was Jesus da wirklich sagt. An diesem letzten Tag des Festes, ich habe ja gesagt, 7 Tage wurde das in Jerusalem gefeiert, richtig krass, das war quasi der Höhepunkt des Festes. Also sie starteten, die machten so eine Kurve, ja, vom 1. nach 7, wurde immer besser. Und das war sozusagen der Höhepunkt. Da gab es eine besondere Prozession. Ich weiß nicht, wer von euch bei diesen ganzen Papstneuwahlen immer mal diese Prozession auf dem Petersplatz da gesehen hat. Könnt ihr euch da so ein bisschen dran erinnern? Bunt, zig Leute, da geht es ab, also mit allen möglichen Sachen. Ja? So ungefähr muss man sich das vorstellen, im Tempel. An diesem Tag auf jeden Fall gab es eine Handlung, die sich jedes Jahr wieder neu wiederholte, die gehörte quasi zur Liturgie dieses Festes. Und die war folgende. Mit einer goldenen Kanne wurde Wasser aus dem Teich Siloa, der am Rand des damaligen Jerusalems lag, geschöpft und dann mit einer feierlichen Prozession vom hohen Priester angeleitet, der ging also voraus, zurück in den Tempel gebracht und dabei gab es Musik, Ausrufe, Menschenmenge, Jubel und alles mögliche. Also so eine richtige krasse Prozession. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht und hoffe, dass es hier geht. Hier ist der Teich Siloa, da ist der Tempel und das war wahrscheinlich dann diese Straße und dann wurde hier quasi mit dem Ding da, jubeln und so weiter, das Teil zurückgebracht. So. Und dann, wenn die angekommen sind im Tempel, wurde dieses Wasser mit Wein vermischt, in weitere Schalen umgegossen und letztlich Gott geopfert, indem es dann quasi auf den Altar gegossen worden ist und so weiter. Und dann wurden unterschiedliche Schriftstellen aus dem Alten Testament dazu gelesen und diese ganze Prozession hat 2 Bedeutungen, sollte die Israeliten an 2 Dinge erinnern. Das eine nämlich, das Laubhüttenfest war auch sowas wie ein Erntedankfest, dass sie sich daran erinnern sollten, dass Gott ihren Vorvätern in der Wüste, als sie kurz vorm Verdursten war, durch Mose Wasser in der Wüste aus einem Felsen hat kommen lassen, indem Mose auf das Geheiß Gottes mit seinem Stock gegen den Felsen geschlagen hat und dann kam Wasser aus dem Felsen und sie sind nicht verdurstet. Eine große Rettungstat. Das war das eine und sie sollten sich daran erinnern, wie Gott sie sozusagen immer wieder versorgt hat, durch alle Zeiten hindurch, dass sie genug zu essen hatten und genug zu trinken hatten. Und das andere war, dass sie, und da gab es nämlich im Alten Testament mehrere Verheißungen, auf das Kommen des Messias warten sollten. Denn wenn der Messias kommen sollte, und darauf warteten die Juden, warten sie bis heute, dann würde er sozusagen, da gab es mehrere Bilder, lebendiges Wasser von Jerusalem ausfließen lassen. Das tote Meer würde nicht mehr tot sein, sondern es würde ein lebendiges Meer mit Fischen und Leben sein. Es gab ganz, ganz unterschiedliche Bilder. In Hesekiel, von dem Tempel aus, gibt es einen Strom lebendigen Wassers. Und da gab es mehrere Sachen. Ich habe einige Stellen, werde ich jetzt nicht gleich alle vorlesen, aber nur mal als Beispiel, die dann gelesen wurden aus Sacharja, einem Propheten, Kapitel 14, oder aus Jesaja mehrere Stellen. Wenn der Messias Gottes kommen würde, das war ihre große Hoffnung, dann würde er als König kommen und er würde regieren, er würde das Volk Israel wieder zu großer Herrlichkeit bringen, er würde das Volk Gottes wieder zu großer Herrlichkeit bringen. Er, der Gesalbte, Messias heißt der Gesalbte Gottes, würde ein neues Zeitalter einläuten. Er würde seine Herrschaft aufrichten und er würde letztlich alles gut machen. Das war die Hoffnung der Israeliten. Und genau diese Prozession sollte diese Symbolik in zweierlei Hinsicht deutlich machen. Damit ihr mir auch glaubt, hier Sacharja, ich nehme mal nur mal hier das Fettgedruckte. Also Gott kommt sozusagen zurück nach Jerusalem. Gott kommt zurück nach Jerusalem und dann zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen. Die eine Hälfte zum Meer im Osten, die andere Hälfte zum Meer und so weiter. Und dann in Jesaja heißt es, denn ich will Wasser gießen, sagt Gott, auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Und dann an einer anderen Stelle in Jesaja heißt es, wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Und wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, ist das krass und faszinierend und die Leute haben das verstanden. Denn Jesus hat das ja inmitten von dieser Prozession gesagt. Wenn Jesus sich an diesem Tag hinstellt und sagt, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken und wird nicht durstig sein. Und wenn er zu mir kommt, wird von seinem Leib Ströme des lebendigen Wassers ausfließen. Und das hat er gesagt im Hinblick auf den Heiligen Geist. Dann sagt Jesus nichts anderes als das, was der Theologe Carson gesagt hat. Jesus ist die Erfüllung von allem, was die Juden im Rahmen des Laubhüttenfestes zum Ausdruck gebracht haben. Wenn Jesaja die Durstigen dazu einladen konnte, zum Wasser zu kommen und zu trinken, dann sagt Jesus, dass er derjenige ist, der das Wasser zur Verfügung stellt. Oder wenn es in diesem einen Text heißt, ich will Wasser gießen auf das Dürre und ich will meinen Geist auf meine Kinder gießen, dann sagt Jesus eigentlich nichts anderes als, ich bin Gott. Ich, Jesus, bin Gott. Und das bringt uns zu einer, wie ich finde, krassen Frage. Jesus, mehr als du denkst, stimmt das, was er da von sich behauptet? Meine Botschaft kommt von Gott. Ich kenne Gott wirklich, bin ich wahr bei ihm. Und ich kenne ihn nicht nur, ich bin's. Wenn das stimmt, dann kannst du Jesus nicht links liegen lassen, sonst wärst du nicht mehr bei klarem Verstand. Das geht nicht. Wir haben in den letzten Predigten gesehen, dass Jesus König ist und es überhaupt keinen Sinn macht, ihn König zu nennen, aber nicht zu tun, was er sagt. Wir haben bei Manuel in der Predigt gesehen und gehört, dass Jesus durch seinen eigenen Tod, quasi das eigene als Opfer gestorben ist, damit das, was uns von Gott trennt, unsere Schuld, nämlich weggetan ist, damit wir direkten Zugang zu Gott haben. Und jetzt heute haben wir gehört, dass Jesus der Prophet ist, der große Prophet, Gott selber, der kommt und uns Gott zeigt und den Weg, wie wir zu ihm kommen können. Und dieser Weg ist er selber. Erinnerst du dich noch an die Geschichte, wo du im Café sitzt und dieser Typ zu dir kommt und das Rettungsangebot macht? Nachdem du das alles geprüft hast, ist er glaubwürdig, stimmt das alles und so weiter, und du vielleicht an manchen Punkten sagst, ich kann es gar nicht bis ins Letzte sagen, stellt sich dir trotzdem eine Frage, unweigerlich. Stehe ich auf und gehe ich mit oder bleib sitzen? Seht ihr, das ist das Entscheidende, warum Jesus sagt, glaubt an mich und folgt mir nach. Wir können zwar sagen, Jesus ist glaubwürdig, das ist alles toll und das ist super, aber wir bleiben trotzdem im Café sitzen. Und das geht nicht, wenn wir die Botschaft von Jesus wirklich verstanden haben. Und deswegen ist eigentlich die Frage, die sich nicht nur bei diesem Typen, dieser fiktiven Geschichte im Café stellt, sondern auch die Frage, die sich bei Jesus stellt, folgst du Jesus? Es ist so einfach. Es ist so eine simple Botschaft und doch so krass und herausfordernd. Aber ich möchte uns bewusst mit dieser Herausforderung konfrontieren, weil im Grunde Jesus ja nichts anderes gemacht hat und ich auch gar nichts anderes zu sagen hätte, als das, was er sagt. Folgst du Jesus? Jetzt, hier und heute. Vielleicht zum ersten Mal, dass du sagst, okay, ich muss mich denn stellen, mit den Behauptungen, die er aufgestellt hat, entweder ist er bekloppt oder sonst was, oder stimmt, aber wenn es stimmt, dann kann ich nicht anders. Oder aber vielleicht auch zum wiederholten Mal, denn das passiert doch immer wieder, dass wir sagen, ja, das, was Jesus sagt und so, alles klar, glaube ich, alles macht jetzt Sinn, ja, ich gehe zur Gemeinde und wie auch immer, aber im konkreten Alltag, in den kleinen und großen Entscheidungen deines Lebens, da bleibst du im Café sitzen. Und da möchte ich dich einladen, steh auf, geh mit. Weil Jesus ja alles getan hat, damit wir mitgehen können. Er hat alles weggenommen an Schuld. Er lädt uns ein und sagt, wenn du durstig bist, wenn du Hunger hast, wenn du dich sehnst nach Leben, nach Rettung, dann komm zu mir und ich schenke dir das. Und dazu möchte ich dich einladen.